Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Ja, hallo zur letzten Quantenradar-Folge.
Ja, also zumindest in diesem Jahr, ne?
Das ist richtig, genau. Wir sind mittlerweile bei der vierten Folge. Am Mikrofon begrüßen euch wie immer Benedikt Wenzel.
Und Christoph Kreschig, herzlich willkommen.
Ja, Christoph, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Also im August die erste Folge veröffentlicht und ja, mittlerweile haben wir Folgen über chemische Simulation mit Quantencomputern, über sich entwickelnde Ökosysteme im Bereich der Quantentechnologien und über die Programmierpraxis auf Quantencomputern. Was steht denn aber heute an?
Ja, heute in der Sendung werden wir über das internationale Einheitensystem reden, das sogenannte SI-System. Und 2019 gab es da relativ große Änderungen, und zwar so groß, dass man eigentlich von einer Revolution reden kann. Und immer wenn es um das Einheitensystem geht, insbesondere hier in Deutschland, muss man eigentlich auch unser Nationales Metrologieinstitut mit betrachten. Und das ist nämlich die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Ja, und Benedikt, du hast ein Interview geführt mit einem Vertreter der PTB zum Thema SI-Revolution und damit verbundene Quantentechnologien. Und das ist tatsächlich auch die erste Folge des Quantenradars, wo es jetzt mal ein bisschen tiefer auch um das Thema Quantensensorik gehen wird. Denn Quantensensoren sind eben genau für solche Sachen prädestiniert, weil sie im Prinzip Messungen mit extrem hoher Genauigkeit durchführen können.
Genau, Christoph, du hattest eben schon die sogenannten SI-Einheiten erwähnt. Das sind Maßeinheiten wie Kilogramm, Meter oder auch Sekunde, die im internationalen Einheitensystem festgelegt wurden. Und die Abkürzung SI kommt aus dem Französischen und steht für System International. Das liegt grob daran, dass die Franzosen somit die ersten waren, die sich um 1790 über ein einheitliches System von Gewichten und Maßen Gedanken gemacht haben. Und genau, du hast auch gesagt, es ist natürlich auch wieder eine Folge, in der es um Quantentechnologien gehen wird, also letztlich um Technologien, die Quantenphysik bzw. Quantenphänomene wie Verschränkung und Superposition nutzen. Christoph, wenn ich mich recht entsinne, hattest du zu Quantensensoren, also zu was doch recht praktisch experimentellem, promoviert. Hast du da vielleicht für die Zuhörer nochmal ein praktisches Beispiel für eine Quantentechnologie parat, beziehungsweise für einen Quantensensor, mit der wir dann auch die SI-Einheiten in Verbindung bringen können?
Ja, also da kann man jetzt als prominentes Beispiel die Atomuhren nennen. Also das sind Uhren, die jetzt auch von der PTB beispielsweise betrieben werden und hier in Deutschland die Zeit definieren. Und letztendlich die Uhrzeit, die wir jetzt so im Computer drin haben, die kommt typischerweise halt von solchen Atomuhren.
Vielleicht vorweg, lass uns erstmal prinzipiell klären, was eine Uhr ist. Das mag für jeden jetzt erstmal intuitiv klingen, aber dafür gibt es natürlich auch, wie so oft in der Physik, eine klare Definition.
Ja, also letztendlich besteht eine Uhr immer aus zwei fundamentalen Elementen, nämlich einem Taktgeber, der mit einer festen Frequenz tickt, und einem Mechanismus, der zählt, wie oft denn nun schon die Uhr getickt hat sozusagen. Und das Ganze wird dann dargestellt, beispielsweise auf einem Display oder auf einem Uhrenblatt. Und wenn man das so weit runterbricht, dann ist letztendlich die Funktionsweise einer Atomuhr genauso wie die einer Kuckucksuhr.
Genau, also sowas wie einen Taktgeber und ein technisches Element, was zählt, das lässt sich ja auch quantenmechanisch realisieren. Eine der ersten Quantentechnologien war tatsächlich ja die Atomuhr.
Und damit sind wir eigentlich jetzt thematisch bei den Metrologieinstituten, weil die sich eben genau mit solchen Themen auseinandersetzen. Also möglichst präzise Messungen und Einheitendefinitionen, ja. Sind wir bei der PTB? Hören wir dann mal in dein Interview rein, Benedikt.
Das Expertengespräch.
Die Metrologie ist die Wissenschaft des Messens und ihrer Anwendungen. In Deutschland ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, kurz PTB, das Nationale Metrologieinstitut. Sie misst mit höchster Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Was genau, für wen und vor allem, welche Bedeutung Metrologieinstitute wie die PTB für Quantentechnologien haben und auch andersherum, diskutiere ich mit meinem heutigen Interviewgast Nikolas Spätmann. Hallo Nikolas.
Hallo Benedikt.
Freut mich, dich hier zu Gast zu haben. Vorweg zu deiner Person. Du bist Leiter des Quantentechnologie-Kompetenzzentrums bei der PTB in Braunschweig. Du bist Co-Chair der Europäischen Focus Group on Quantum Technologies bei den Standardisierungsorganisationen CEN und CENELEC und Vice-Chair des Technischen Komitees 25 in der IMECO, was abgekürzt für Internationale Messtechnische Konföderation steht. Das ist eine nichtstaatliche Föderation von metrologischen Organisationen. Bevor wir jetzt zu Metrologieinstituten und Quantentechnologien kommen, vielleicht nochmal eine ganz kurze Begriffsdefinition, weil Metrologie, der Begriff, ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff der Meteorologie, weil die Meteorologie beschäftigt sich ihrerseits mit den physikalischen und chemischen Vorgängen in der Atmosphäre. Und das macht die PTB eben nicht. Die PTB ist ein Metrologieinstitut. Aber was macht ihr eigentlich genau?
Ja, da kann ich gerne ein paar Worte zu sagen. Also die Aufgabe der PTB ist die Realisierung und Darstellung der Einheiten, der physikalischen Einheiten, Meter, Kilogramm, Sekunde und so weiter und so fort. Das heißt, an der PTB wird dazu geforscht und auch festgelegt, was diese Einheiten sind. Das heißt, letztlich ist die PTB die oberste Instanz für Messungen und für Einheiten in Deutschland. Und Messungen und Größen können letztlich immer auf die PTB als oberste Instanz zurückgeführt werden und teilweise müssen sie auch zurückgeführt werden, je nach Anwendung. Und ja, das kann man sich vorstellen wie so eine Pyramide, wo ganz oben die PTB steht und die dann diese metrologische Kompetenz weitergibt an Kalibrierlaboratorien, aber auch an die Industrie und an den Anwender.
Ja, genau, du hattest ja jetzt so erstmal makroskopisch anmutende Größen wie Meter, Kilogramm, Sekunde erwähnt. Aber was hat das dann eigentlich dann mit Quantenphysik zu tun? Wir wollen ja dann irgendwie den Bogen spannen zur Bedeutung von Metrologieinstituten für die Quantentechnologien.
Ja, genau. Also da gibt es verschiedene Aspekte, was das damit zu tun hat. Ein ganz wichtiger Aspekt ist sozusagen in der Geschichte auch der PTB. Tatsächlich ist es so, dass die Quantenphysik zu großen Teilen auch eine gemeinsame Geschichte hat mit der PTB. Und am Ende ist es natürlich so, dass die Quantenphysik die Beschreibung der Welt letztlich liefert. Also die Welt gehorcht letztlich der Quantenphysik. Und wenn wir an der PTB, ich sag mal, Apparaturen bauen, die Einheiten darstellen, also letztlich die Naturgesetze ausnutzen, um die Einheiten darzustellen, dann bedeutet das, dass wir Apparaturen bauen, die auf die Quantenphysik sehr oft ausnutzen. Und man könnte sagen, das ist im Grunde Quantentechnologie. Und daher kommt das eben, dass die PTB da auch eine sehr enge Verbindung hat zur Quantenphysik und auch zur Quantentechnologie heute. Ein weiterer Aspekt, der vielleicht ganz interessant ist und den ich tatsächlich früher auch nicht kannte, bevor ich angefangen habe, an der PTB selber zu arbeiten, ist die Tatsache, dass die nationalen Metrologieinstitute und auch insbesondere die PTB von Beginn an wirklich bei der Quantenphysik dabei waren und auch die Quantenphysik mit aus der Taufe gehoben haben tatsächlich. Und ich kann dafür vielleicht eine kurze Geschichte dazu, die ich tatsächlich sehr schön finde und wie gesagt, auch noch gar nicht so lange kenne. Und da geht es darum, dass am Ende des 19. Jahrhunderts die Messung von Strahlern, letztlich die Messung von Licht, eine wichtige Frage war. Sowohl wissenschaftlich, technisch, aber auch in der Anwendung letztlich, wo es darum ging, Lichtquellen, elektrisch oder Gas und so weiter, beurteilen zu können. Und der Vorläufer der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die hieß damals Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Dort wurden Messungen dazu gemacht. Das sind dann sogenannte schwarze Strahler. Letztlich geht es darum, dass man eine Strahlungsquelle hat, bei der die abgesandte Strahlung nur von der Eigenschaft des Körpers abhängt. Deswegen macht man so einen Hohlkörper mit einem kleinen Loch drin Und das, die ganze Strahlung, die da reingeht, wird mehrfach reflektiert und bleibt da drin. Und raus kommt eigentlich nur die Strahlung von diesem schwarzen Strahler selber. Und das ist sehr wichtig, weil ich damit einen Vergleich schaffen kann zu der entsprechenden Theorie. Also da habe ich ein schönes Modellsystem, an dem ich eine Theorie messen kann. Und das ist natürlich gleichzeitig wichtig, ja, um auch ein grundlegendes Verständnis zu bekommen, auch im Hinblick auf diese Anwendung.
Das heißt aber, der schwarze Strahler ist erstmal ein theoretisches Konstrukt einer idealisierten Strahlungsquelle.
Das ist richtig. Also man kann daraus eine idealisierte Strahlungsquelle, kann man sich damit überlegen, die eben sehr gut geeignet ist, um Theorien zu entwerfen. Und man kann das aber dann wirklich in der Praxis auch sehr gut nachbauen. Und das ist genau das, was am Ende des 19. Jahrhunderts eben an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt auch gemacht wurde.
Okay, man hat das nachgebaut, diesen schwarzen Strahler. Ich vermute fast, dass du jetzt schon in Richtung Max Planck mit deiner Argumentation kommst, oder weil Max Planck hat ja um 1900 herum auch sein Strahlungsgesetz für eine bestimmte Strahlungsquelle, in dem Fall den schwarzen Strahler, aufgestellt, wollte seine Theorie sozusagen in Einklang mit experimentellen Beobachtungen bringen und musste dann in dem Kontext eine Hilfsgröße, die er damals H genannt hat, einführen, also das Planck'sche Wirkungsquantum, was dann sozusagen die Geburtsstunde auch der Quantenphysik war. Geht das in die Richtung, in den Kontext PTB?
Ja, tatsächlich ist das genau, worauf ich hinaus wollte. Das ist zugegebenermaßen ein wenig umständlich zu erklären, aber ich wollte ja auch genau diesen Punkt machen, dass diese Messung am schwarzen Strahler, wo man erstmal denkt, naja gut, da geht es darum, Lichtquellen zu charakterisieren, und da schaut man jetzt auf das letzte bisschen, ob diese Kurve genauso aussieht. Das klingt erstmal relativ kleinteilig. Ja. Und ich finde diese Geschichte sehr schön, weil die Wissenschaftler wirklich da lange Zeit sehr genau hingeguckt haben und darauf bestanden haben, es gibt eine Abweichung, und das ernst genommen wurde und letztlich Max Planck, wie du es schon angedeutet hast, gezwungen war, auch durch diese Messung zu überlegen, wie man denn die Theorie in Einklang bringen kann mit diesen Beobachtungen. Und das war letztlich die Geburtsstunde ja der Lichtquantenhypothese, wie es ja manchmal genannt wird, dass man also tatsächlich das Licht sich als quantisiert vorstellen muss. Und das war ja letztlich zwangsläufig auch aus diesen Messungen herausgekommen. Und ich finde es ein schönes Beispiel, weil es halt zeigt, dieses genaue Hingucken und Metrologie wirklich auf die Spitze zu treiben. Das klingt manchmal wie etwas, was irgendwie im stillen Kämmerlein passiert und was keinen groß interessiert. Aber letztlich gibt es ganz oft dann auch Verbindungen die zu Themen, die dann doch sehr große Konsequenzen haben.
Das heißt, nochmal sozusagen Stichwort PTB und Quantenphysik. Wenn wir uns das Portfolio der PTB angucken, was bietet die PTB an? Ist es eine staatliche Einrichtung? Du hast jetzt die historischen Ursprünge schon genannt. Also vor allen Dingen forscht die PTB natürlich auch im Bereich Meteorologie. Und jetzt aber sozusagen 122 Jahre später, welche Bedeutung hat da die Quantenphysik für die PTB?
Ja, genau. Also das war sozusagen jetzt wirklich ja vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Den Punkt, den ich damit machen wollte, ist der, dass es da eine sehr lange Historie gibt, und das war jetzt sozusagen ein Gebiet. In anderen Gebieten gibt es da auch sehr enge Verbindungen. Und was jetzt heutzutage noch viel stärker geworden ist, was ich anfangs auch angedeutet hatte, letztlich ist die Quantenphysik eben die beste Beschreibung der Natur, die wir haben. Und deswegen spielt sie eben auch bei anderen Einheiten eine sehr große Rolle. Und das ist auch, hat sich auch darin gezeigt, dass im Jahr 2019 das internationale System der Einheiten auf eine neue Grundlage gestellt wurde, wenn man so möchte. Also das ist wirklich eine Revolution dieses Systems.
Dieses System, was du da jetzt gerade ansprichst, das sogenannte SI-Einheitensystem, mit den Basiseinheiten Sekunde, Meter, Kilogramm, Ampere, Kelvin, Mol und Candela. Diese Einheiten, also beispielsweise jetzt, wenn wir uns das Kilo hernehmen, das Kilo hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, Da gibt es ja ein Urkilo, was in Paris stand. Das heißt, wenn man zum Beispiel seine Waage kalibrieren wollte, dann musste man irgendwie dieses Urkilo hernehmen und beziehungsweise seine Waage dann nach Paris bringen, um die kalibrieren zu lassen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also es gab sogenannte Artefakte, wird das auch manchmal genannt, sowas wie das Urkilogramm oder in noch früherer Zeit auch das Urmeter. Da wurden die Artefakte aufbewahrt. Da gibt es ja in Paris das entsprechende Büro dazu und dann gab es nationale Kopien davon. Und letztlich wurden dann alle, du hast jetzt das Urkilogramm genannt, wurden alle Gewichte letztlich verglichen mit diesen Urkilogramm, mit den Artefakten. Das ist sozusagen die traditionelle Art und Weise, wie nationale Metrologieinstitute funktionieren, genau.
Und dann sprachst du jetzt an, 2019 änderte sich die Art, wie die Einheiten, die SI-Einheiten festgelegt werden. Was ist da passiert?
Genau. Also das ist ein wenig weniger gut greifbar vielleicht als das Urkilogramm. Und es ist tatsächlich auch eine sehr einschneidende Änderung, würde ich sagen. Und zwar wurde, anstatt jetzt solche Artefakte zu definieren, und dazu sollte man vielleicht kurz sagen, solche Artefakte haben natürlich ein Problem. Also wenn ich einen Meter habe und ein Urmeter habe und das ändert seine Länge durch was auch immer, durch Dreck da drauf oder durch zu häufiges Polieren, dann wird er vielleicht zu kurz. Und das Gleiche gilt fürs Kilogramm, das wird dann zu schwer oder zu leicht. Das ist natürlich nicht, was man haben möchte. Im Mai 2019 hat man nun einen anderen Weg gewählt. Und zwar wurden jetzt die Naturkonstanten per Gesetz gewissermaßen festgelegt. Das heißt, die Zahlenwerte der Naturkonstanten sind jetzt fest. Und zwar auch ohne Unsicherheit.
Vielleicht können wir die nochmal ganz kurz wiederholen. Also wir haben ja das schon erwähnte Plancksche Wirkungsquantum. Wir haben die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Wir haben die Avogadro-Konstante. Wir haben die Boltzmann-Konstante, die Elementarladung, die Strahlung des Cäsiumatoms und das photometrische Strahlungsäquivalent. Das sind sozusagen die sieben Konstanten, die man dann ab Mai 2019 sozusagen hernahm, um die SI-Einheiten zu definieren.
Korrekt, genau. Und vielleicht auch, um die Verbindung herzustellen zu unserer Diskussion am Anfang. Das bedeutet, ich kann jetzt, wenn ich diese Konstanten, diese Werte für die Konstanten kenne, die sind per Gesetz festgelegt, ohne Unsicherheit, dann kann ich mir jetzt eine Apparatur bauen grundsätzlich, die daraus eine SI-Einheit ableitet. Also ein Beispiel, was vielleicht eingängig ist, sind die Atomuhren. Da gibt es eben im Cäsiumatom, das du schon genannt hast, einen gewissen Energieabstand, der charakteristisch ist für dieses Atom. Und nach allem, was wir wissen, auch überall im Universum gleich ist und nach allem, was wir heute wissen, auch über die Zeit immer gleich ist. Das heißt, alles, was ich tun muss, um die Sekunde abzuleiten, ist, diesen Abstand im Atom sehr genau zu messen. Und mit welcher Technologie ich das mache und wie genau meine Apparatur aussieht, ist letztlich irrelevant. Und was auch ganz wichtig ist, die Genauigkeit, mit der ich das tun kann, hängt letztlich nur davon ab, wie ich das technisch umsetze. Weil ja der Übergang im Atom einen Zahlenwert hat, der ohne Fehler bekannt ist. Das heißt, alle Unsicherheiten, die ich in die Darstellung der Sekunde in dem Fall bekomme, die bekomme ich durch meine technische Umsetzung und Realisierung.
Aber bekomme ich dann dadurch, sozusagen weltweit jetzt nochmal gesehen, dann nicht doch wieder unterschiedliche Werte für die einzelnen Einheiten?
Wenn es gut läuft, nicht. Natürlich setzt das Ganze voraus, dass diese technische Umsetzung, die ich jetzt einfach so gesagt habe, die ist natürlich alles andere als trivial. Also das ist nicht einfach, eine Apparatur zu bauen, die mit der entsprechenden Genauigkeit die Basiseinheiten ableitet aus Naturkonstanten. Das heißt, es ist nach wie vor sehr wichtig, dass verschiedene Institute oder verschiedene Gruppen so etwas tun und ihre Ergebnisse vergleichen. Und es ist auch hilfreich oft, dass man eben verschiedene Ansätze und Technologien nutzt, um Darstellungen zu bekommen von den Einheiten und dann auch wieder vergleicht.
Gut, aber was wir auf jeden Fall festhalten können, 2019 im Mai fand die sogenannte SI-Revolution statt. Seitdem sind die SI-Einheiten definiert mithilfe der 7 Naturkonstanten, wie beispielsweise das erwähnte Plancksche Wirkungsquantum. Die sind auf einen festen Wert festgelegt. Und über Gleichungen zwischen den Einheiten können letztlich und diesen festgelegten Naturkonstanten kann jeder mit entsprechender Technologie die SI-Einheiten für sich generieren für Kalibrierungszwecke.
Letztlich, genau, stimmt das so? Wie gesagt, ist dann immer noch natürlich die Frage, wie man das sicherstellt, ja, wenn ich sowas baue, so eine Apparatur. Und da sind Vergleiche sehr, sehr wichtig. Aber absolut, das ist sozusagen einer der Unterschiede, der durch das neue SI-System ermöglicht wird.
Dann meintest du auch ein Vorteil der SI-Revolution, wir sind jetzt frei von Artefakten oder Werkstoffeigenschaften. Wir haben genau auch schon genannt, verschiedenste Realisierungsmöglichkeiten, die SI-Einheiten zu messen, was natürlich auch ein gewisses Innovationspotenzial mit sich bringt. Dazu kommen wir jetzt auch gleich nochmal im Zusammenhang mit den verschiedenen Quantentechnologien. Und letztlich, wer die beste Apparatur hat, kann die Einheiten am genauesten festlegen. Ohne Änderung der zugrunde liegenden Definition. Das ist halt auch gerade nochmal vor dem Hintergrund unserer Diskussion gerade wichtig zu sagen.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil auf die Art und Weise hat man jetzt sozusagen, die Naturkonstanten sind fix, ohne Fehler, und ich kann meine Apparaturen immer weiter verbessern, ohne die Definition ändern zu müssen.
Okay, das heißt jetzt aber im Umkehrschluss, als Unternehmen, was jetzt einen entsprechenden Quantensensor sich kaufen könnte, um eine benötigte SI-Einheit eben zu realisieren, bräuchte dann im Grunde kein nationales Metrologieinstitut mehr wie die PTB. Also für mich klingt das so ein bisschen danach, als wenn die PTB und andere Metrologieinstitute von 2019 an doch kaum Arbeit mehr hätten.
Ja, das mag so klingen, aber ich glaube, es kam ja in unserer Diskussion auch schon raus. Was nach wie vor wichtig ist, sind Vergleiche zwischen verschiedenen Realisierungen und auch zwischen derselben Realisierung und verschiedenen Partnern oder Instituten, damit man eben wirklich Vertrauen hat in die Darstellung der Einheiten. Und wir hatten am Anfang ja dieses Bild der Pyramide, wo die PTB ganz oben sitzt und dafür sorgt, dass die Messungen rückgeführt sind. Und es war ja auch in der Vergangenheit schon so, dass in diesem Pyramidenbild die PTB gerne auch diese Arbeit weitergibt an Kalibrierlaboratorien. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass es einfach neue Möglichkeiten gibt, quasi seitlich aus dieser Pyramide rauszugehen und zusätzlich noch neue Möglichkeiten zu bieten. Und ich denke nicht, dass das etwas ist, was die PTB obsolet macht oder was ein Problem ist, sondern im Gegenteil, es bietet neue Möglichkeiten und auch neue Aufgaben, wie da die Qualität sichergestellt werden kann.
Jetzt können wir mal versuchen, etwas praktischer zu werden. Was wäre denn ein Beispiel aus einer bestimmten Branche, ein bestimmtes Unternehmen? Was könnten die sich für einen Quantensensor wünschen? Für welche Kalibrierungszwecke?
Also ein Beispiel, das man da nennen könnte, ist im Bereich der elektrischen Quantenmetrologie und Sensorik. Da gibt es Geräte, die letztlich Spannungen erzeugen können, rückgeführt auf Naturkonstanten, so wie wir das diskutiert haben. Das wäre jetzt ein anderes Beispiel. Das heißt also, da gibt es Geräte, die letztlich eine Spannung ausgeben, mit sehr hoher Genauigkeit rückgeführt auf Naturkonstanten. Das ist eine Technologie, die wurde auch schon kommerzialisiert. Das heißt, grundsätzlich kann man sich so ein Gerät kaufen und das als Unternehmen nutzen, wenn man möchte.
Kann man da auch Größenordnungen, was die Kosten dafür anbelangt, formulieren? Rentiert, also wie ist die Nachfrage von Unternehmen an derartigen Sensoren, um Kalibrierung selbst vorzunehmen bei sich vor Ort dann?
Ja, da jetzt so aus dem Stegreif ist das schwer zu sagen, aber es ist richtig, dass das natürlich noch aufwendige Technologien sind. Also in dem Fall müsste man, ja, ist insbesondere die Kühltechnik relativ aufwendig, aber es ist immer die Frage, mit was man das vergleicht. Also letztlich muss ich sonst oft meine Geräte in Kalibrierlaboratorien überprüfen oder kalibrieren lassen und das kann durchaus aufwendiger sein. Ich habe vielleicht noch ein anderes Beispiel, was jetzt noch nicht so weit ist, aber wo es sich schon abzeichnet, dass das interessant sein könnte. Und zwar geht es da um die Messung von Druck. Ich gehe jetzt nicht auf technische Details ein, aber das kann man auch auf eine Art und Weise gestalten, dass das letztlich auf die sogenannte Boltzmann-Konstante rückgeführt werden kann, die wir oben, glaube ich, schon erwähnt
Genau.
hatten. Und das ist auch einerseits eine relativ aufwendige Technologie, aber dort gibt es durchaus potenziell Industrieunternehmen, die sagen, für die Prozessautomation, wenn ich einen relativ aufwendigen Prozess habe und da gibt es einen Punkt, wo ich sehr genau den Druck messen muss und vor allen Dingen, wo ich auch wissen muss, ob die Messung stimmt und ob der Sensor noch korrekt funktioniert. Das ist auch so ein Fall, wo man sich das vorstellen könnte, dass das interessant werden könnte. Das ist noch nicht so weit, also es ist noch nicht kommerzialisiert, aber da sehen wir durchaus Potenzial.
Genau, an der Stelle, also diese ganze Thematik über die Rolle von Meteorologieinstituten im Zeitalter der Quantentechnologien, hast du auch zusammen mit anderen Autoren im renommierten Fachjournal Nature of Physics einen Kommentar dazu geschrieben. Den werden wir euch auch dann in den Sendungsnotizen verlinken. Der ist sicherlich ganz aufschlussreich.
Also, dieser Kommentar aus Nature Physics ist tatsächlich entstanden aus der ganz am Anfang erwähnten messtechnischen Konföderation. Das finde ich auch tatsächlich sehr interessant, weil auch in anderen Ländern es ähnliche Entwicklungen gibt. Und zwar steckt dahinter ja das wirtschaftliche Potenzial der Quantentechnologien. Das wurde, glaube ich, auch in diesem Blog schon durchaus berührt in diesem Podcast, in vorherigen Erfolgen. Und das bedeutet, dass die Quantentechnologie neben der Darstellung der Einheiten jetzt sozusagen auch wirtschaftlich im Sinne von Quantensensorik, aber auch Quantenkommunikation und natürlich Quantencomputing wirklich ganz neue Potenziale verspricht. Das heißt, im Lichte dessen richtet sich die Strategie von nationalen Meteorologieinstituten durchaus neu aus. Und eine ganz wichtige Komponente auch aus unserer Sicht ist, dass die Meteorologie, also die Wissenschaft vom Messen, auch für diese neuen Quantentechnologien von Beginn an mitentwickelt werden muss. Also um es mal ganz konkret zu machen, wenn ich ein Qubit in einem Quantencomputer habe, dann ist es wichtig zu verstehen, wie gut dieses Qubit tatsächlich ist und mit welcher Metrik, mit welchen Methoden ich das überhaupt messen kann.
Und das ist ja dann letztlich auch wieder die Definition vom Begriff Meteorologie, die Wissenschaft des Messens, wo ihr dann letztlich ins Spiel kommt.
Ja, genau. Und uns geht es dabei vor allen Dingen auch darum, dass Referenzmessung als Benchmarks und die Sicherstellung von Qualität und von charakteristischen Eigenschaften, in dem Fall von Quantentechnologiekomponenten, ganz essentiell ist für auch gerade die wirtschaftliche Nutzung. Also das ist ja auch der Ursprung der PTB tatsächlich, dass es darum geht, die Messtechnik zur Verfügung zu stellen, um sozusagen die Grundlage zu legen, auf der alles sich entwickeln kann.
Das wäre jetzt sozusagen ein Geschäftsfeld, wenn man das so wirtschaftlich betrachten will, der PTB. Gibt es weitere, also Stichwort Infrastruktur? Ihr werdet ja sicherlich auch einiges an Apparatur haben, was ihr aber, stellt ihr das auch für externe Unternehmen zur Verfügung auf Anfrage?
Ja, genau. Also da sind wir auch dabei, tatsächlich auch unsere Aktivitäten zu erweitern. Also da sind vielleicht zwei Aspekte ganz wichtig. Also einerseits geht es darum, Apparaturen aufzubauen, die tatsächlich Komponenten von Industriepartnern charakterisieren können. Also ganz konkret können das zum Beispiel Detektoren für Quantenkommunikation sein oder sogenannte Ionenfallen-Chips als Basis für Quantencomputer. Und so etwas bauen wir tatsächlich auf an der PTB. Ein weiterer Aspekt, und da gehen wir auch wirklich noch einen Schritt weiter, nennen wir Anwenderplattformen, wo wir sozusagen Quantentechnologie-Demonstratoren aufbauen und auch verfügbar machen wollen für Industriepartner, um sozusagen eigene Ideen oder eigene Prototypen bei uns auch zu testen und mit uns da zusammenzuarbeiten.
Und würdest du sagen, jetzt gerade auch im Hinblick auf die doch nicht unerheblichen Fördersummen der vergangenen 10 Jahre, dass ihr da eine größere oder wachsende Nachfrage spürt? Also kann man, weil das ja sicherlich dann auch ein Indiz dafür ist, wie schnell die ja oft genannte Quantenindustrie, die aufstrebende, wann die dann wirklich kommen wird oder ob das halt ja noch ein sehr ob das noch ein relativ geringes technisches Readiness-Level ist, was man da für die meisten Technologien zur Verfügung hat.
Also aktuell ist es sicherlich so, dass diese ganze Entwicklung noch relativ früh ist. Aber andererseits gibt es auch Beispiele, wo wir Anwenderplattformen oder Charakterisierungsmöglichkeiten aufgebaut haben, die dann tatsächlich jetzt aktuell abgefragt werden. Das ist tatsächlich aber eine sehr interessante und sehr wichtige Frage. Also ich glaube, da wird man auch sehen müssen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Für uns ist es aber wichtig, dass wir diese Aspekte der Metrologie und auch letztlich der Qualität und vielleicht später auch der Charakterisierung und Zertifizierung von Anfang an auch mitentwickeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir damit nicht erst anfangen, wenn es zu spät ist, weil das sind natürlich auch nicht triviale Aufgaben durchaus.
Ich hatte eingangs, als ich deinen Lebenslauf kurz skizziert hatte, auch die Focus Group on Quantum Technologies erwähnt. Das ist ja eine Fokusgruppe bei den Standardisierungsorganisationen CEN und CENELEC mit dem Ziel, eine Normungsroadmap zu erstellen. Vielleicht kannst du darauf auch noch mal kurz eingehen. Ja, Stichwort Zertifizierung, was du gerade, den Kontext, den du gerade schon gegeben hattest.
Ja, also das ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Sache, weil am Ende ist ja auch immer die Frage, wenn ich Komponenten charakterisieren möchte oder ich möchte vielleicht kompliziertere Apparaturen aus verschiedenen Komponenten zusammenbauen, dann ist es ganz wichtig, dass erstens klar ist, anhand welcher Kriterien und Parameter ich so etwas charakterisiere und auch, dass Schnittstellen klar sind. Und da kommt natürlich Standardisierung ins Spiel, wo sozusagen eine der frühen Standardisierungsaufgaben ist, überhaupt zu entscheiden oder sich festzulegen und sich zu einigen darauf, anhand welcher Kriterien wird denn jetzt hier charakterisiert und die Qualität überhaupt gemessen. Das wäre ein Aspekt. Ein anderer ist, wenn ich verschiedene Komponenten zusammenbauen möchte, dann brauche ich natürlich irgendwie definierte Schnittstellen. Und in dieser Fokusgruppe, die du genannt hast, das ist jetzt noch kein Standardisierungsgremium in dem Sinne, dass wir schon Standards, fertige Standards machen, sondern da geht es erstmal darum, genau diesen Bedarf der Standardisierung in Europa gemeinsam zu identifizieren und damit die nächsten Schritte vorzubereiten. Und das kann ich vielleicht ganz kurz sagen, da wird es jetzt auch tatsächlich im nächsten Jahr die nächste Stufe sozusagen erreicht und da wird dann ein sogenanntes Joint Technical Committee zur Standardisierung der Quantentechnologien auch bei CEN und CENELEC gegründet werden, wo es dann sozusagen wirklich dann um die Standards geht.
Was mich noch interessieren würde, wie die PTB vielleicht auch in Zusammenarbeit mit anderen nationalen Metrologieinstituten irgendwie auf der Suche nach ihrer neuen Rolle ist im Zeitalter der Quantentechnologien. Also wir hatten jetzt über diese Fokusgruppe bei CEN und CENELEC gesprochen. Sind da auch Vertreter? Also wird das in anderen Ländern, wird die Chance da genauso gesehen wie in Deutschland?
Ja, also in den meisten Ländern ja. Und da gibt es natürlich auch, ich sag mal, eine Community in der Metrologie, wo wir auch, an der wir auch stark teilhaben. In der Fokusgruppe beispielsweise, ja, nur als Beispiele, sind die italienischen Kollegen und auch die britischen Kollegen sehr aktiv, aber auch durchaus noch andere Länder. Und wir hatten das ja in unserer Diskussion auch gesagt, gemeinsame Arbeit an metrologischen Themen und Vergleichsmessungen zwischen verschiedenen Instituten sind ganz wichtig. Und das wird auch wirklich systematisch vorangetrieben, sowieso traditionell, aber auch gerade in der Quantentechnologie. Was jetzt die neue Rolle angeht oder vielleicht die Erweiterung der Rolle der Nationalen Meteorologieinstitute, das sieht man vielleicht auch an diesem Kommentar in Nature Physics, dass es da durchaus Parallelen gibt, wie verschiedene Länder da rangehen und versuchen, diese, ich sag mal, industrielle Entwicklung der Quantentechnologien auch zu unterstützen. Also es gibt Parallelen definitiv, aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Das ist auch gerade interessant natürlich bei so einer Konföderation wie dieser messtechnischen Konföderation, dass man sich da auch austauschen kann.
Das heißt, klar, wie jetzt aus der Unterhaltung schon herausgekommen ist, spielen Quantentechnologien eben eine zunehmende Rolle für die nationalen Meteorologieinstitute und auch andersherum. Ihr habt jetzt bei euch an der PTB das Quantentechnologie-Kompetenzzentrum. Welche Aufgaben nehmt ihr darüber wahr?
Ja, also viele der Aufgaben haben wir jetzt, glaube ich, schon besprochen hier in dem Gespräch bis hierhin. Aber mit dem Quantentechnologie-Kompetenzzentrum oder kurz QTZ wollen wir die Aktivitäten in der Quantentechnologie ein Stück weit eben auch bündeln in der PTB und noch besser nach außen in die Industrie, aber auch in die akademische Welt verfügbar machen. Also das ist sozusagen ein Aspekt, das Bündeln unserer Aktivitäten. Und der andere Aspekt ist durchaus auch, diese Zusammenarbeit mit der Industrie auf die nächste Stufe zu heben. Und da wäre es sehr wichtig zu sagen, dass die Erforschung der Quantentechnologie, also die PTB investiert ja einen guten Teil ihres Budgets in Grundlagenforschung. Und das geht natürlich auch weiter und ist auch ganz wichtig für die Darstellung der Einheiten. Und das QTZ soll sozusagen den anwendungs- und industriebezogenen Teil noch stärker entwickeln, weil wir eben diese wirtschaftliche Entwicklung sehen der Quantentechnologien.
Wenn ich jetzt ein junges Quantenstartup hätte, inwieweit könntet ihr mir da weiterhelfen? Gibt es da spezielle Angebote für Startups? Arbeitet ihr nur mit Großkunden zusammen?
Nein, also grundsätzlich steht die PTB allen Unternehmen offen. Das hängt dann natürlich genau vom Bedarf ab. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit Unternehmen und auch mit akademischen Partnern zusammenarbeiten können. Das hängt, wie gesagt, vom Fall ab. Wir versuchen aber auch hier ein Stück weiter zu gehen und da kann ich vielleicht erwähnen, dass wir da ein ganz neues, seit wenigen Monaten laufendes Projekt haben. Das ist ein sogenannter Hightech-Inkubator, bei dem wir zusammen mit Universitäten aus unserer Region und mit Hilfe einer Förderung des Landes Niedersachsen tatsächlich direkt auch Startups unterstützen können und auch helfen, Infrastruktur aufzubauen. Das ist auch für uns eine neue Entwicklung, aber das ist letztlich auch für uns ein Instrument, diese Expertise, das Wissen und auch die Infrastruktur, die wir an der PTB, aber auch in den Universitäten haben, dass wir das noch besser in die Anwendung bringen.
Okay, ja, dann denke ich mal, dass wir zum Fazit unseres Gesprächs kommen können. Deinen Ausführungen nach zufolge werden die nationalen Meteorologieinstitute wie die PTB auf jeden Fall nicht so schnell arbeitslos. Also auch nach der SI-Revolution 2019 gibt es gerade auch aufgrund der hohen Fördervolumina im Bereich der Quantentechnologien definitiv Arbeit im Bereich Miniaturisierung von Quantensensoren, sodass dann auch mittelfristig Unternehmen ihre Einheiten selbst zu Kalibrierungszwecken bestimmen können. Ihr stellt Infrastruktur bereit, um sozusagen quantenbasierte Messungen durchzuführen. Es gibt auch die Möglichkeit, Wissen im Bereich Verwendung von Quantensensoren zu vermitteln und auch was die Standardisierungsarbeit anbelangt, ist die PTB, aber auch andere nationale Meteorologieinstitute mit vorne dabei. Vielleicht nochmal deinerseits ein kleiner Ausblick, was das kommende Jahr anbelangt. Gibt es da Ja, gibt es da größere Projekte, die geplant sind? Gibt es mittelfristige Ziele? Wenn ja, welche sind das?
Ja, also wir haben diverse Projekte, die jetzt anfangen in den nächsten ein, zwei Jahren oder jetzt gerade angefangen haben. Ich will jetzt gar nicht auf einzelne Projekte eingehen, aber ich glaube, man kann schon sagen, diese Zusammenarbeit mit der Industrie in der Quantentechnologie, das nimmt nochmal deutlich an Momentum zu. Und da bin ich sehr gespannt, wie schnell das vorangeht, sage ich mal. Also auch mittelfristig wird es, glaube ich, sehr, sehr interessant. Was wir im Moment sehen, ist, dass vor allen Dingen sogenannte Basistechnologien oder Enabling Technologies eine große Rolle spielen. Und ich sage mal, der Quantencomputer, Quantensensorik und Quantenkommunikation, die sind sozusagen in der Entwicklung, bis sie dann wirklich auf großer Skala in der Industrie eingesetzt werden können. Aber wann und in welchem Umfang, das wird, glaube ich, ganz entscheidend. Und da bin ich gespannt, sage ich mal. Ich kann das selber natürlich schwer einschätzen. Wir tun von unserer Sicht, was wir können, um diese Entwicklung zu unterstützen mit dem, was wir haben, unserer metrologischen Expertise letztlich.
Super, ganz lieben Dank dir, Niklas, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Benedikt, hat mich gefreut.
Ja, sehr interessanter Einblick auf die Auswirkungen der Neudefinition des SI-Systems, insbesondere auch auf die Arbeit der Metrologieinstitute und die Entwicklung zu Quantentechnologien. Also wirklich schön zu sehen, dass die Naturkonstanten jetzt letztendlich die Einheiten definieren und das jetzt festgelegt ist. Das heißt, man ist jetzt unabhängig von solchen Referenzobjekten wie früher das Urkilogramm oder das Urmeter und man kann sich im Prinzip weltweit, egal wo man ist, seine Einheiten selber generieren und man muss jetzt nicht nach Paris fahren, um da zu vergleichen, ob man noch das richtige Kilo verwendet.
Genau, wie im Interview besprochen, hat die Neudefinition der SI-Einheiten über die 7 physikalischen Konstanten, die auf einen festen Wert festgelegt sind, natürlich auch ein enormes Potenzial gehoben bei der Entwicklung von quantenbasierten Technologien, über die dann letztlich die SI-Einheiten realisiert werden können. Und gerade bei der Überführung dann von Quantentechnologien aus den Laboren heraus dann in den Markt, also zu kommerziellen Produkten, spielt natürlich auch, wie im Interview schon angeklungen, die Standardisierung und Normung eine große Rolle. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Hersteller von Quantencomputer bin und mir von Zulieferern einzelne Komponenten liefern lasse, die dann zu einem Gesamtsystem integrieren möchte, dann ist natürlich wichtig, dass jetzt am Beispiel des Quantencomputers veranschaulicht, dass dann die Ansteuerungselektronik mit den Ionenfallen kompatibel ist. Zum Schluss ein kleines Beispiel für gelungenen Technologietransfer. Seit wenigen Jahren vertreibt eine Firma das erste kommerzielle Quantenvoltometer für die Voltkalibrierung, welches auf an der PTB entwickelten Josephson-Schaltungen basiert. Und dieses Quantenvoltometer erfreut sich weltweit Abnehmern und ja, letztlich zeigt das nochmal, wie unabdingbar die nationalen Metrologieinstitute wie die PTB weiterhin sind, wenn es um den verlässlichen Einsatz präziser Technik in der Wirtschaft geht.
Ja, und damit kommen wir eigentlich schon so langsam zum Ende. Und ich würde sagen, Benedikt, vielleicht können wir nochmal einen ganz kurzen Ausblick geben. Was sind denn so Themen, die wir im kommenden Jahr behandeln werden?
Also über Quantencomputing haben wir doch jetzt schon recht viel in den vergangenen Folgen geredet. Klar, es ist halt auch gerade medial sehr präsentes Thema. Heute hatten wir die erste Non-Quantencomputing-Folge sozusagen, ging eher in Richtung Quantensensorik, wobei zu dem Thema sicherlich auch noch gesondert Folgen kommen werden.
Ja, und dann würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall nochmal über die Skalierung oder die Skalierbarkeit von Quantencomputern reden. Es ist ja momentan auch wirklich ein brandaktuelles Thema.
Doch wieder
Thema.
Quantencomputer.
Ja, genau, also wir kommen da nicht weg. Jetzt hat ja IBM momentan den neuesten Chip vorgestellt mit 433 Qubits. Das ist ja fast eine Vervierfachung gegenüber ihrem letzten Chip, den sie hatten. Und das würde ich eigentlich auch ganz gerne nochmal einordnen, was das jetzt eigentlich heißt. Ist das jetzt wirklich viermal so schnell? Wie ist das zu bewerten?
Ja, wir haben aber natürlich auch schon festgestellt, dass Menge nicht alles ist, sondern dass dann natürlich andere Faktoren mit reinspielen, um einen wirklich funktionierenden und praxisbrauchbaren Quantencomputer letztlich zu realisieren.
Ja, also es bleibt spannend. Quantenkommunikation wird sicherlich auch nochmal ein Thema werden.
Ja, also die Themen werden uns sicherlich nicht ausgehen. Wir würden uns an der Stelle natürlich mal über euer Feedback freuen, wie euch die ersten Folgen gefallen haben. Also ihr könnt uns da gerne direkt an quantenradar.de euer Feedback oder auch Fragen schreiben oder auch über LinkedIn. Und ja, ansonsten bleibt für die heutige Folge nicht mehr viel, oder?
Nö, also ich würde sagen, wir wünschen euch ein paar schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr rein.
Genau, und wir freuen uns auf ein neues Jahr voller spannender Entwicklungen im Feld der Quantentechnologien. Und in diesem Sinne, Christoph, bis zum nächsten Jahr. Quantenradar. Macht's gut.
Alles Gute. Ciao.